ein paar Seiten weiter.
Huch, ich muss noch anstellen.
Genau. Wir blättern in der Bibel ein paar Seiten weiter, genau genommen ein Kapitel heute. Das ist die Zeit vom Karfreitag zum Ostersonntag. Karfreitag persönlich gesehen hatten wir Karfreitag. Vielleicht kann sich jemand noch dran erinnern. Der Prediger wird's hoffen. Was war eigentlich am Karsamstag? Diese Frage habe ich mir lange Zeit nicht gestellt, bis ich vor einiger Zeit einen ganz tollen, kurzen Artikel las. Am Karsamstag war das Schweigen Gottes. Gott war nicht weg. Aber er hat geschwiegen. Und dann kommt der Ostersonntag. Aber was bedeutet das eigentlich, ihr Lieben? Wörtlich müsste man sagen, ihr Geliebten. Das klingt nur manchmal so komisch, wenn man es sagt. Deswegen steht wohl in der Bibel dauernd, ihr Lieben. Eigentlich steht dort, ihr Geliebten. Was bedeutet das eigentlich? Ostern. Jesus ist auferstanden. Man kann das ja so rufen. Jan Seel hat uns auch mit hineingenommen. Es soll heute ein fröhlicher Tag sein. Ja. Wir haben es schon öfter gehabt vom Norddeutschen. Wahrscheinlich sind wir längst in Ekstase. Genau. Die Mundwinkel haben wir heute Morgen schon gezuckt. Toll, dass wir diese Gelegenheit haben hier. So wie am Karfreitag auch, das mal auf uns wirken zu lassen, dass Jesus lebt. Und vor allem ihn wirken zu lassen. Wer auch immer es hier hingelegt hat, ist das irgendwie zu nachzuvollziehen, wer das war? Wer auch immer das gemacht hat. Thomas. Mein Sohn. Und deswegen liegt es hier. Das ist ja toll. Oh, wäre das schön, wenn mein Sohn das nicht nur gebastelt hat, sondern es eines Tages auch diese Nägel sich im Herzen einschlagen, sage ich jetzt mal. Da steht, es waren nicht die Nägel. Und jetzt würde der Satz eigentlich weitergehen, das steht hier aber nicht, die Jesus am Kreuz festhielten. Hatte ich ja am Karfreitag gesagt, das wäre meiner Ansicht nach das Leichteste gewesen, für Jesus vom Kreuz abzusteigen. Leichter als alles andere, was da geschehen ist. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz... hier steht's jetzt. Es ist nur durchnagelt. Okay, das sollte man sich auch festnageln. Das waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten, sondern seine Liebe zu dir und mir. Ja, was denn bitte hat Jesus eigentlich aus dem Grab herausgebracht? Das wird spannend. Jesus lebt. Was bedeutet das? Wir lesen den eigentlich für morgen in der kirchlichen Reihe vorgesehenen Predigttext aus Lukas 24, die Verse 36 bis 49. Die Jünger sitzen hier zusammen, Türen und Fenster, wenn es sie gegeben hätte, verrammelt und unterhalten sich darüber, dass einige so ein bisschen jetzt abdrehen. Ja, die behaupten, sie hätten irgendwie einen Engel gesehen und so und Jesus, da das ja nicht sein kann, müssen die übergeschnappt sein. Und jetzt kommt das hier. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist, ein Gespenst, wörtlich. Oder wahrscheinlich hier zu übersetzen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Wörtlich heißt es, warum kommen in eurem Herzen solche Gedanken hoch? Die steigen da hoch. Kennen wir ja, ne? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Das hatte man normalerweise so dann auch mal da. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Wörtlich heißt es, er öffnete ihnen den Verstand. Und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße, also Umkehr, Umdenken, zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus lebt. Was bedeutet das? Erstens, eine überraschende Wirklichkeit. Zweitens, vertrauenswürdige Schriften. Drittens, begeisterte Zeugen. Überraschende Wirklichkeit. Jesus überrascht alle. Nicht nur die Menschen, denen man frohe Ostern wünscht und vielleicht noch dazu sagt, Jesus Christus ist auferstanden. Die sind natürlich überrascht, haben vielleicht auch keine Ahnung, was das soll, wissen sie vielleicht auch nach dem Satz nicht. Ja, die Menschen, die es nicht glauben, sind überrascht, vielleicht, wahrscheinlich. Er überrascht auch die Theologen. So wie damals bei den Juden, hatte ja kein Mensch mit gerechnet. Wenn sie das gedacht hätten, hätten sie ihn ja nicht umgebracht. Dafür haben die Theologen schließlich gesorgt. Denn es ist ja so, und in diesem Fall sind wir alle Theologen, wenn uns einer in die Quere kommt, dann beseitigen wir ihn. Ja, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Unsere Theologie lebt ganz viel von dem, was wir uns da selber zurechtbasteln. Unser Wissen über Gott, unser Denken über Gott, unser Bild von Gott lebt ganz viel davon, was wir uns zurechtgebastelt haben. Oder uns andere zurechtgebastelt haben. Wenn von Gott dem Vater die Rede ist, kommt uns natürlich zunächst unser Vater in den Sinn und so weiter. Und oftmals wird Gott dann auch missbraucht, um irgendwelche Vorstellungen bei anderen Menschen zu erzeugen. Und wenn bloß die Kinder damit gedrückt werden, damit sie auch brav sind und so. Wir haben so unsere Vorstellungen von Gott. Und jetzt überrascht Jesus alle Theologen. Auch die heutigen in unserer evangelischen Kirche. Denn selbstverständlich kann Jesus ja angeblich gar nicht auferstanden sein. Es gibt nur in der Theologie angeblich, was schon mal passiert ist in der Weltgeschichte. Das ist die Voraussetzung. Ja, alles andere lässt sich ja nicht überprüfen. Wenn das nicht schon vorgekommen ist, kann es nicht passiert sein, da man kein Kriterium findet, das zu überprüfen. Schließlich muss doch das wahr bleiben, was wir Menschen für wahr halten können, was wir wahrnehmen können, was greifbar ist, was in unseren Verstand passt. Nur das kann es geben. Selbstverständlich, schließlich sind wir Gott. Und Jesus überrascht alle. Ist einfach wieder da. Ja, frag nichts danach, ob das theologisch korrekt ist, ja, ob die Lehrbücher das hergeben. Der ist einfach da. Und er überrascht auch alle Frommen. Die, die ihm am nächsten waren. Die jahrelang mit ihm gelebt haben. Auch die sind nicht frei von ihren Vorstellungen. Und da passte das genauso wenig rein, dass Jesus von den Toten wieder auferstehen konnte. Das ging einfach nicht, denn wir halten es nicht für möglich. Und jetzt ist er einfach da. Ich bin dann mal da. Ist uns eigentlich klar, was das bedeutet? Ja, wo du hier sitzt, mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, was du für möglich hältst in deinem Leben oder im Leben anderer, mit dem, was du dir längst zurechtgebastelt hast und wie das alles ist und wo du dich selbst in deiner Mutlosigkeit vielleicht schon längst eingerichtet hast. Ach, wie gerne sind wir, die glücklichsten Menschen sollen ja in Norwegen leben, ich glaube nicht, dass sie es anders haben, wie gerne sind wir doch auch unglücklich. Ja, wenn die Lage schon so schlimm ist, wie wir sie halten, dann wollen wir wenigstens in Ruhe unglücklich sein können. Niedergeschlagen und mutlos. Lasst uns bitte in Ruhe, hol uns bloß nicht aus. Manche Depression hat darin ihren Grund. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, wenn, dann will ich wenigstens so bleiben, wie ich bin. Ich habe schließlich einen Grund dazu, sonst kann ich ja innerlich weder auf mir noch auf anderen rumhacken, wenn ich plötzlich fröhlich sein könnte wieder. Ja, aber das ist so schön. Ja, anderen die Schuld geben, was ist das herrlich? Ich hoffe, jeder merkt, ich übertreibe und karikiere, aber wisst ihr, da haben die sich doch eingerichtet. Er hatte ihnen alles vorher gesagt. Aber das ging da rein und da raus. Keineswegs über den Umweg hier. Ja, es soll da rein, hier landen und da wieder raus. Aber den Weg geht es oft bei uns leider nicht. Sondern wir bleiben bei unseren Möglichkeiten. Oder wie schätzt du deine Lage ein, in der du steckst, die dich vielleicht jetzt am meisten bewegt? Das ist doch aussichtslos, oder? Es war nichts mehr zu machen. Ja, und was du dir vielleicht für andere wünschst, ist doch nichts mehr zu machen. Das ist schon viel zu lange so schlimm. Und was lesen wir? Ja, sie unterhalten sich gerade darüber, die sind alle übergespnappt hier und wie kann das alles sein? Und sein kann das jedenfalls nicht. Dort tritt er selbst mitten unter sie. Wörtlich heißt es eigentlich dort, da steht er einfach unter ihnen. Dann ist er plötzlich da. Das ist ja fast wie heute Morgen im Gottesdienst hier. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Vielleicht haben wir damit gar nicht gerechnet. Kann ja auch sein, dass wir deshalb hier sind. Aber immer wieder verschüttet in unserem Herzen genau diese Sehnsucht und genau diese Einsicht. Mutlos, glaubenslos, hoffnungslos, niedergeschlagen. Und dann steht Jesus plötzlich da. Man hält sich so gerne auf seinem Hocker fest. Ja, wir brauchen ja auch unsere Sicherheiten in unserem Leben. Und wenn es unsere Traurigkeit ist und die Hoffnungslosigkeit, und plötzlich haut er uns vom Hocker. Und dann zeigt er ihnen das jetzt erstmal. Interessant. Theologisch geht das alles gar nicht, was jetzt hier passiert. Er spricht sie an und sie erschrecken. Ja, so läuft das. Das lief schon immer so bei seinen Jungen. Immer wenn er auftauchte, haben sie sich erschrocken. Ja, und haben sich gefürchtet. Ist ja nicht das erste Mal. Ne? Schließlich kann man nicht auf dem Wasser gehen. Also kann das nicht Jesus sein. Muss ja irgendein Gespenst sein. Man kann schließlich nicht von den Toten auferstehen. Also muss es irgendjemand anders sein. Oder irgendetwas anderes. Und wenn wir unsere Gruselfilmerinnerungen alle hervorholen, aber irgendwas anderes muss es sein. Wenn es ein Gespenst ist. Und Jesus sagt, seht meine Hände und Füße. Fasst an, Leute. Vielleicht wird hier sogar zusammengefasst, dass das ja 8 Tage auseinander lag, dass Jesus erst den Jüngern begegnet ist ohne Thomas und jetzt mit Thomas. Und er hatte ja gesagt, wenn ich das nicht sehe und wenn ich das nicht greifen kann, dann glaube ich es nicht. Und dann taucht er plötzlich auf. Nichts mit, er ist nur so in den Gedanken der Jünger auferstanden. Ja, die haben sich das so sehr gewünscht und die haben sich da so reingesteigert. Nicht, dass sie gelogen hätten, aber das war so wie so eine Halluzination. Sie haben sich das so eingebildet, dass er dann doch da ist. Ja, hört sich alles so an. Die fürchten sich, die erschrecken sich. Na klar, der Wunschtraum ist ja klar. Nicht? Die sind voll davon ausgegangen, dass er wieder da ist und wenn er nicht aufersteht, dann bilden wir uns das eben ein. Nix da! Keiner hat mit ihm gerechnet, so wie heute keiner damit rechnet und vielleicht ihn auch keiner haben will. So ist er damals auch einfach aufgetaucht und hat ihre Vorstellungen völlig durchbrochen. Hat sie völlig überrascht. Das war einfach da und dann zeigt er ihnen Hände und Füße und sie können das greifen. Heute gilt, selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Damals galt, ihr könnt es sehen und greifen. Ja, deshalb haben die uns das ja aufgeschrieben. Er hat es wahrgemacht, ihr werdet Zeugen sein und seid meine Zeugen und so weiter. Sie haben es auf, deswegen wissen wir es heute, weil sie damals greifen konnten. Was haben sie da eigentlich gesehen und gegriffen? Das sah nicht aus wie bei mir jetzt. Hände und Füße. Da waren Löcher durch. Warum zeigt er ihnen gerade Hände und Füße? Hätte auch sagen können, guck doch meine Haare. Er hatte vielleicht ja nicht so wenig wie ich. Da hätte man ja auch was sehen können. Ja, nein, er sagt Hände und Füße. Da waren die Nägel durch. Hände und Füße. Er ist tatsächlich gestorben. Man hat ihm dann auch die Seite noch durchbohrt. Da hätte Thomas seinen Finger reinlegen dürfen. Wird gar nicht berichtet, ob er es überhaupt gemacht hat. Es reichte ihm dann schon so, vermutlich. Die Hände und die Füße, die Jesus hat durchbohren lassen, sind die Zeichen davon, ich habe mein Leben für dich gegeben. Aber damit ist das nicht zu Ende. Sondern jetzt bin ich da. Mit diesen durchbohrten Händen und Füßen. In Offenbarung 5 wird Jesus beschrieben als ein Lamm, das geschlachtet ist. Das hat ihn in Ewigkeit verändert, dass er sein Leben für dich und mich gegeben hat. Das war kein Stunt, das war kein Film, noch so gut gemacht, wie auch immer. Es ist Wirklichkeit, ihr Lieben. Er hat sein Leben wirklich für uns gegeben. Dass er es für uns gegeben hat und nicht aufgrund eigener Schuld gestorben ist, zeigt, dass er da ist. Dass einer stirbt, der behauptet, Gottes Sohn zu sein, dass er von Gott verflucht und von Gott verlassen stirbt, das war menschlich nachvollziehbar. Das haben auch die Theologen geglaubt. Deswegen hing er ja am Kreuz. Dass er jetzt wieder da ist, zeigt, er ist doch gar nicht für eigene Schuld gestorben. Denn dann hätte Gott ihn nicht auferweckt von den Toten. Ja, dass Gott jetzt zeigt, wisst ihr, der hatte doch recht. Das macht es für uns gültig, ihr Lieben. Und das zeigt, deine Schuld ist wirklich beseitigt. Das ist für unser Herz eine Überraschung. Wir halten das ja so gerne manchmal fest und bitten fünfmal um Vergebung für die gleiche Sünde. Da sagt doch Corrie ten Boom mit ihrer Geschichte aus dem KZ, sagt, denke nie länger über eine Sünde nach, als es dauerte, sie zu bekennen. Manchmal soll man sich warnen lassen, manche Dinge soll man gar nicht vergessen. Aber nicht, um ständig das aufzuwälzen und wieder hervorzuholen und immer deutlich zu machen, ach, mit dir wird's ja doch nie was. Sondern, um zu glauben, dass Jesus das für dich getragen hat. Und du sollst die Sünde anderer Menschen auch nicht aufwärmen. Ja, wenn du das immer wieder hervorholst, trägt nicht nur der andere in euer Miteinander diese Schuld. Gott hat ihm sie vielleicht längst vergeben, weil er darum gebeten hat. Dann spinnst du sowieso, davon abgesehen. Aber du trägst sie ihm schön nochmal nach. Das heißt, selbst wenn er sie nicht mehr trägt, kannst du so schön hinterher tragen. Na, viel Spaß. Und das machen wir noch bei 2, 3, 4, 5 Leuten. Kriegst einen krummen Rücken. Ohne deine eigene tragen zu müssen. Die kommt ja dann auch noch. Wo Jesus ja auch sagt, wenn ihr nicht vergebt. Hände und Füße. Er ist gestorben, ihr Lieben. Und er ist auferstanden. Und damit überrascht er alle. Er durchbricht die menschliche Wirklichkeit. Er durchbricht das menschliche Fassungsvermögen. Und er überrascht uns jeden Tag mit dieser Wirklichkeit. Das ist ja das. Ja, da mögen wir morgens aufstehen und denken, oh, heute ist wieder nichts los. Mit mir jedenfalls nicht. Ja, und Jesus steht daneben, neben unserem Spiegel, wir sehen ihn ja nicht, man müsste es schon glauben, und sagt, ach, weißt du was, ich habe auch heute nicht den Eindruck gehabt, als ob ich auf dich setzen müsste. Versuch's doch mal mit mir. Ich habe doch Möglichkeiten. Da könnte der Tag ja glatt anders aussehen. Da könnte ja glatt schon morgens die Ekstase anfangen vorm Spiegel und sagen, an sich würde ich mich mit dir nicht beschäftigen, so wie du aussiehst, aber weil Jesus das tut, mache ich es trotzdem. Jesus besiegt Sünde, Tod und Teufel und auch unsere Entmutigung. Das ist das Erste, die überraschende Wirklichkeit. Als zweites hat das auch etwas mit der Glaubwürdigkeit der Heiligen Schriften zu tun. Vertrauenswürdige Schriften. Jesus sagt, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Und jetzt, sagt er, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Und jetzt nennt er drei Teile des Alten Testaments, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Die Psalmen stehen für die sonstigen Schriften. Und damit meint Jesus die Heilige Schrift des Alten Testaments im Ganzen. Theologisch nach heutigem Verständnis völlig unkorrekt, dass man das ernst nehmen können soll. Wisst ihr, und daran krankt es in unserem Leben dauernd. Deshalb erwähne ich das in letzter Zeit öfter und ärgere ich mich auch immer wieder darüber, dass man das behaupten kann. Denn es ist uns ja schon schwer genug, die Bibel so ernst zu nehmen, dass wir entdecken, so will Jesus auch heute mit dir umgehen. So ist er auch heute zu dir. Ja, das ist ja schon oft so fern. Und jetzt erzählt man uns doch, ja, das kann man auch gar nicht so sehen. Das war auch alles gar nicht so. Und Jesus, und das kann man sich mal überlegen, wer nun das wirklich besser weiß. Jesus sagt, die ganze Heilige Schrift hat schon davon gesprochen, was mir passiert und was ich tue. Ja, auch das, was er in seinem Leben tut, war dort schon vorgeschrieben. Jesaja 35, Jesaja 61 und so weiter. Kann man alles lesen, die Wunder, die er getan hat. Und sein Ende und sein Anfang mit der Auferstehung war alles geschrieben. Das zeigt uns doch, du kannst die Bibel ernst nehmen. Das sind Gottes Worte für dein Leben. Ob du alles verstehst, steht auf dem zweiten Blatt Papier. Ja, ich behaupte, nach 50 Jahren Bibel auswendig lernen, hat man noch nicht alles verstanden. Es geht zunächst auch nicht darum, ob du das alles schon lebst. Das Leben soll nachkommen. Aber es ist die Wirklichkeit, was uns hier beschrieben ist. In dem, was vorhergesagt wurde, was schon geschehen ist damals auch. Jesus hat an den Gott des Alten Testaments geglaubt. Es ist ja schließlich sein Vater, von dem er uns dann auch gesagt hat. Und Jesus geht davon aus, dass sich alle Vorhersagen, die noch kommen, erst bei seinem zweiten, bei seinem Wiederkommen, dass die sich erfüllen werden. Neulich hat Papst Franziskus einen interessanten Satz gesagt. Nein, mehrere interessante Sätze. Was würde geschehen, wenn wir die Bibel genauso behandeln wie unser Handy? Wenn wir die Botschaften Gottes in der Bibel lesen, wie wir die Botschaften auf dem Handy lesen. Ja. Oh, du hast eine neue Nachricht, sagen mir andere. Du hast eine neue Nachricht, sage ich manchmal, es kann warten. Ja, so gehe ich mit dem Wort Gottes leider manchmal auch um. Aber normalerweise ist ja, oh, sofort lesen. Eine neue Nachricht, hat mir jemand geschrieben. Nicht nur, ich bin wichtig, sondern auch wieder was Neues und so. Hätten wir das Wort Gottes immer im Herzen, sagt Franziskus, dann könnte uns keine Versuchung von Gott entfernen. Ja, ihr Lieben, und jetzt nützt es uns nichts, das richtig zu finden und dem zuzustimmen. Wir, so hat Jesus das mal gesagt, wir Menschen leben nicht von dem alleine, was wir an täglicher Nahrung und Getränken zu uns nehmen, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das hier ist das Eindeutigste, denn wir haben es schwarz auf weiß. Alles andere, was uns vielleicht an Impulsen noch aktuell von Gott dazukommt und im Gebet uns zukommt, muss geprüft werden hieran. Aber ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir mit dem Wort Gottes leben. Es ist uns nicht gegeben, um es nur zu wissen. Es ist uns nicht gegeben, damit es die Bibel schön neu aussieht. Oh, guck mal, meine Bibel, die ist noch nagelneu. Ja, nach 20 Jahren. Nicht gebraucht, das wäre schade. Sie ist zum Gebrauchen da. Zum ständig drin wühlen, zum Fragen stellen. Ich lade herzlich ein ins Bibelgespräch. Ja, zum sich daran reiben und sagen, das gibt's doch nicht. Ja, und dann steht er plötzlich da. Wenn wir mal ehrlich sind und sagen, ich komme damit nicht klar. Dann sagt er, na gut, dann komme ich mal vorbei. Bin ja eh immer da bei dir. Vertrauenswürdige Schriften, ihr Lieben. Die Auferstehung von Jesus Christus macht es deutlich. Du kannst der Bibel glauben. Von Anfang bis Ende. So. Und alle, die sich jetzt theologisch darüber streiten wollen, die dürfen das gerne tun, aber nicht mit mir. Also gerne hinterher nach dem Gottesdienst, aber die können sich gerne mit Jesus streiten. Und so ist zum Beispiel auch die Erneuerung unseres Lebens dann zu entdecken. Römer 12, Vers 1 und 2. Lasst euch verändern durch Erneuerung eures Denkens, steht dort. Ja, also durch die Bibel möchte Gott unser Denken verändern. Und dann gibt's ein erneuertes Leben. Nicht andersrum. Ich lebe erstmal, hinterher kann ich ja mal drüber nachdenken, was da wichtig wäre. Ja, sondern erst von der Bibel unser Denken verändern lassen. Und hier geht's um den Maßstab, den man ansetzt und um die Nahrung, die man sich zuführt und ob wir uns verhungern lassen. Und durch die Auferstehung von Jesus ist das besiegelt, ihr Lieben. Und wenn wir das nun ernst nehmen, dann können wir davon auch nicht schweigen. Denn Jesus macht uns als drittes, macht er aus uns begeisterte Zeugen. Begeisterte Zeugen. Ich finde das besonders bewegend, und das hat mich in diesen Tagen wieder besonders bewegt, dass dort steht, wir sind Zeugen. Seid dafür Zeugen. Nicht bekehrt Menschen. Ja, sorgt dafür, dass Menschen glauben. Bringt sie zum Glauben. Ich muss gestehen, ich habe das schon probiert. Ist nicht gelungen. Selbst da, wo es den Anschein machte, ist am Ende nichts rausgekommen. Also kein Glaube jedenfalls, kein Vertrauen auf Gott, kein erneutes Leben. Zeuge sein. Es gibt Leute, die haben dabei spezielle Aufgaben. Verkündiger, Evangelisten, wie auch immer. Ja, aber Zeuge sein ist jedem möglich. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Zeuge sein. Ein Zeuge gibt weiter, was er erfahren hat. Die Wirklichkeit, die er wahrgenommen hat, gibt er weiter. Und zwar sagt Jesus, gebt den Menschen weiter, dass Gott für uns leiden kann. Dass Gott uns leiden kann. Dass er stärker ist als der Tod. Dass seine Liebe stärker ist als der Tod. Denn er hat ihn auf sich genommen. Und es geht um Vergebung der Sünde. Darum, dass es zwischen Gott und Mensch wieder gut wird. Zwischen Mensch und Gott. Ein Neuanfang geschieht und wieder eine vertrauensvolle Beziehung beginnt. Eine Veränderung im Denken, haben wir eben schon gehört. Dass jemand seine Schuld bekennt und aufhört, so weiterzumachen. Den Wunsch bekommt, ach, wäre das doch anders gelaufen. Und ich möchte dafür tun, was ich kann, damit es in Zukunft anders läuft. Und dann ist Leben mit Gott möglich. Weil Jesus lebt. Es ist ja heute außer Mode gekommen, von Vergebung der Sünden zu sprechen. Aber das ist die Botschaft, die wir bezeugen. Das ist das, was wir selber erleben können. Ja, dass Gott sich uns zuwendet, das würde er nicht tun, wenn die Sünde noch da wäre und ihre Macht hätte. Vergebung der Sünden heißt, ich habe freien Zugang zu Gott. Ich kann jeden Tag seine Zuwendung glauben. Obwohl in unserer Welt alles dagegen spricht. Und vielleicht auch in deinem Leben. Und es geht hier nicht darum, dass wir die ganze Gesellschaft transformieren. So wird es uns in heutigen Tagen im Gemeindebau immer wieder erzählt. Ich möchte das viel lieber so formulieren. Wenn du mit Jesus lebst und seine Liebe für die Menschen glaubst, wird sich in deiner Umgebung was verändern. Es kann dann auch für dich ein ganz neuer Weg beruflich oder so sich ergeben, weil du plötzlich merkst, das ist mir zu wenig nur da, wo ich gerade jetzt bin. Ich soll woanders hin. Das kann alles sein. Aber wir brauchen nicht darauf warten, bis die ganze Gesellschaft anders geworden ist. Gottes Liebe bezeugen geht immer hier und jetzt. Und egal, was dabei rauskommt. Und diesen Satz sage ich jetzt mir selber. Der hat mich gerade neulich auf dem Fahrrad ereilt, vor ein paar Monaten, als ich völlig niedergeschlagen darüber war, dass so viele der Bemühungen, die ich anstrenge, irgendwie nicht zum Ziel führen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann hat Jesus mir, ich glaube, dass das Jesus war, mir gesagt, auf dem Fahrrad, ja, da beim großen Ratzeburger See fuhr ich gerade Richtung Büro, ja, beschäftige dich doch einfach mal damit, mit mir zu leben. Leb doch einfach mit mir. Und dann guck doch mal, was dabei rauskommt. Mach doch einfach deine Arbeit. Und dann guck mal, was ich draus mache. Aber tu doch nicht immer so, als hättest du es in der Hand. Ich habe mich im Vorfeld der Predigt mit dem Thema Jesus lebt beschäftigt nochmal mit einem Krankenhaus, das in Peru entstanden ist. Die Hospizuyana. Wir vertrauen Gott, heißt das so, wenn man es mal übersetzt, etwas frei. Gegründet von einem Ehepaar, Ehepaar John. Vielleicht hat jemand von euch schon mal davon gehört. Wenn nicht, Monika Kairis, nein, ist nicht da, ein Tipp für den Büchertisch. Ich habe Gott gesehen von Klaus-Dieter John. Sollte man sich mal durchlesen. Und in diesem dieses Krankenhaus ist durch Gottvertrauen entstanden. Man muss es dann selber lesen. Und die sammeln immer wieder auch Berichte von Menschen, deren Leben von Jesus verändert wurde. Und wenn ich sowas lese, weiß ich immer, es geht nicht darum, dass das alles genau so passiert bei anderen. Manche erleben Dinge anders. Aber hier geht es um die Frage, kann man eigentlich einen Hinweis dafür finden, dass Jesus auch heute lebt? Und da hat doch dieser Klaus-Dieter John einen Taxifahrer getroffen in Südlima, der ihn in den Norden der Stadt bringen sollte. Und die Fahrt dauerte mindestens 30 Minuten. Der hatte auf dem Beifahrersitz eine Bibel liegen, der Taxifahrer. Nach 10 Sekunden waren sie in einem tiefen Gespräch. Er hat ihn dann gefragt, wie er eigentlich Jesus kennengelernt hat. Und dann sagt der Mann, 7 Jahre lang habe ich Drogen genommen. Marihuana und Crack, Kokain. Eines Tages war die Dosis zu hoch. Ich fühlte mich wie im Sterben. Ich schleppte mich zum Haus meiner Mutter. Konnte die Ihnen helfen? Fragt Dr. John. Nein, sie nicht. Aber sie rief 3 Frauen an, die sie gut kannte. Es waren Missionarinnen. 2 Deutsche und eine Schweizerin. Als die Frauen merkten, wie es um mich stand, setzten sie mich an ein Fenster und sagten, ich solle warten und mir den Himmel anschauen. Dann zogen sie sich in einen Nachbarraum zurück und beteten für mich. Wie lange haben die Frauen gebetet? Eigentlich den ganzen Tag lang. Ich schätze mal so 9 Stunden. Von diesem Tage an habe ich nie wieder Drogen genommen. Das Erlebnis hat mich total verändert. Ich bin nun überzeugter Christ. Für mich ist der Glaube das Allerwichtigste geworden. Seit 23 Jahren bin ich drogenfrei. Ich bin verheiratet und habe mit meiner Frau 3 Kinder. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich als Taxifahrer. Und dann hat Dr. John gefragt, ob er die Geschichte veröffentlichen darf und hat das getan. Und es ist nicht die einzige solche Geschichte, die ihr gehört habt. Es sind krasse Lebensumstände, in denen die Menschen stecken. Vielleicht auch deshalb mitunter so krasse Veränderungen, die in dem Leben plötzlich passieren. Es wird ja nicht jeder einfach von Drogen frei. Aber Klaus-Dieter John schreibt, beide, also der und diesen anderer Taxifahrer, von dem er da noch kurz berichtet hat, sind überzeugt, dass Jesus Christus diese Wende herbeigeführt hat. Was meinen Sie? Das ist eine gute Frage. Wir können niemandem Gott beweisen. Aber wir können mit Gott rechnen, ihr Lieben. Und wir können beten für andere Menschen. Und ich behaupte das steif und fest, heute noch immer, wer betet, wird erleben, dass Jesus antwortet. Wie auch immer und wann auch immer. Ja, es gibt Dinge, die brauchen lange, es gibt Dinge, die gehen sehr schnell. Und ich selber habe das ja, habe gedacht, ich nehme euch da nochmal kurz mit hinein heute Morgen. Für mich auch vor einigen Jahren nochmal erlebt, gerade diesen Zusammenhang mit dem Zeuge sein. Das hat mich jetzt wieder total bewegt, wo ich da so mit meinen Fußballern, mit den Fußballjungs unterwegs bin. Das wäre ja auch so mein Wunsch, dass irgendwie diese Familien Jesus kennenlernen. Und ich habe ja im Jahr 2012 eigentlich das schon fast aufgeben wollen. Es war so meine Möglichkeit, die ich mitgebracht habe hier nach Ratzeburg. Und dann haben wir ja so 2 Jahre erlebt, dass man doch auch gegen Mauern laufen kann. Desinteresse bei vielen Menschen. Ja, wir haben uns interessiert für Leute, da beim Fußball gucken bei unseren Jungs. Die ältesten beiden spielten schon, nachher dann auch der dritte. Und ich bin da hingegangen und habe mir so gewünscht, dass ich mal in persönliche Gespräche mit Leuten komme, was nicht nur an der Oberfläche kratzt, damit vielleicht irgendwann auch mal was Persönliches aus dem Leben so herauskommen kann als Zeuge. Und es war nichts zu machen. Kein Kontakt richtig. Einsilbige Antworten auf Fragen, keine Nachfragen bei uns. Ja, als ob man nicht da wäre. So kam uns das vor. Alle Angebote bei den Trainern irgendwie, ich würde ja auch mal unterstützen oder so, unerwünscht. Hatte ich vorher anders erlebt. Und dann habe ich eines Abends Jesus gesagt, weiß gar nicht mehr, ob es ein Abend oder Morgen war, muss ich sagen, habe Jesus gesagt, weißt du was, jetzt bin ich es leid. Immer in diesem Wunsch, dahin zu gehen auf den Sportplatz. Ich würde so gern mal über den Sportplatz hinausgehende Kontakte da knüpfen. Ich gehe jetzt einfach nur noch bei meinen Jungs Fußball gucken. Und dann gehe ich nach Hause. Und das ist mir völlig egal, ob ich mit irgendjemandem gesprochen habe oder nicht. Und wenn du noch irgendwas anderes willst, das ist jetzt die letzte meiner Möglichkeiten, die ich mitbringe. Und die gebe ich dir jetzt zurück. Ich kann hier nichts machen. Ja, das war mir klar dann in dem Moment. Ich bringe nichts mit. Ja, und wenn du noch irgendwas willst, kannst du dich ja melden. Aber für mich ist das jetzt so. Ein paar Tage später, 2, 3, treffe ich dann den Jugendobmann, als wir eigentlich für unseren Praktikanten Möbel holen wollten in Mölln. Ausgerechnet ist er an diesem Haus, wo wir da Möbel holen wollten, Hausmeister. Und ich hatte mit dem noch nie ein längeres Gespräch und wir kommen plötzlich in ein Gespräch. Da war er auf dem Parkplatz und malte irgendwelche Parkplätze an, da Markierung, und wir haben eine Stunde miteinander gesprochen. Ich hatte ihn vorher mal angerufen, weil unser jüngster Sohn, der Lukas, auch Fußball spielen wollte. Der war aber erst 4 und ich wollte mal fragen, wer denn da Trainer ist und so. Und er sagte mir, er hätte noch gar keinen Trainer. Und ich hakte den Gedanken sofort ab. Na, könnte ich ja machen. Dachte ich, will ja sowieso keiner und schaffst du ja eigentlich auch gar nicht zeitlich. So, und jedenfalls war das für mich gegessen. Und dann fragte er plötzlich am Ende dieses Gesprächs über die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche. Und so, und ich merkte, wie seine Miene sich aufhellte, als ich erzählte, dass wir also in der Kirche sind. Ja, das verringert ja immer den Sektencharakter. Macht ein bisschen vertrauenswürdig vielleicht, warum auch immer. Die Leute vertrauen ja eigentlich der Kirche auch nicht, aber in dem Fall hilft das dann wohl manchmal, dass man irgendwie doch nicht so ganz blöd sein soll. Und dann fragt er plötzlich, sag mal, könntest du denn die Mannschaft nicht trainieren? Ich hatte natürlich mein Gebet noch im Kopf. Und dachte aber, eigentlich geht das gar nicht. Ich habe dafür auch gar keine Zeit. Und meine erste Frage wäre, was sagt eigentlich meine Frau dazu? Und ich war vollkommen überzeugt davon, dass sie sagt, wie willst du das denn noch machen? Das ist ja nun wirklich Stuss. Also ich konnte mir keinen anderen Gedanken vorstellen eigentlich. Da hat sie auch völlig recht mit. Da bremst sie mich auch an guter Weise oftmals. Ich habe dann gesagt, du, ich denke drüber nach. Und habe Jesus dann gesagt, auf der Autofahrt, auf dem Rückweg, könnte ja sein, dass du dich jetzt gemeldet hast. Wenn, dann sagt Dorit sofort ja. Wenn sie nicht sofort ja sagt, sondern irgendwas anderes, ja, noch irgendwie wir länger darüber reden müssen, dann mache ich das nicht. Dann komme ich nach Hause und erzähle das meiner Frau. Und dann ist sie kurz still und sagt, och, das wäre doch eigentlich ganz gut. Völlig überrascht. Ja, schön, genau, das war schön, wobei es ja gar nicht um den Wunsch geht, ich will wieder mit Fußball zu tun haben. Also man könnte sich wirklich andere Mühe machen, als da irgendwo Trainer zu sein. Hat sich ja zeitlich jetzt auch ein bisschen gesteigert, da müssen wir immer auch als Familie gucken, wie das funktioniert. Aber worauf ich wieder gekommen bin, woran ich mich wieder erinnert habe, ist, Matthias, wenn das Gottes Sache ist, dass du da unterwegs bist, dann brauchst du jetzt auch keinen Leistungsdruck haben. Dann wird Gott auch was draus machen. Ja, ich bin immer wieder unzufrieden damit, auch weil da nicht so richtig was entsteht und weil ich auch nicht so richtig was sagen kann und so. Aber wenn, dann wird Gott was draus machen. Zeuge sein, ihr Lieben, mit unserem Leben. Ich mache ja genug falsch. Aber dann sollen die Jungs wenigstens entdecken, dass ein Trainer Fehler zugeben kann. Und wenn es bloß das ist, dann ist es vielleicht auch schon ungewöhnlich. Hatte ich euch auch mal erzählt von einem Erlebnis mit einem anderen Trainer. Ja, als Zeuge leben, als ein Mensch, der von Jesus gehalten wird und der nicht sich selber tragen muss. Ja, Kraft aus der Höhe. Hier wird sie noch erst versprochen. Sie ist dann ja auf die Jünger gekommen. Darum geht es. Gottes Liebe in Wort und Tat bezeugen, die jedem Menschen unter allen Umständen gilt. Und das geht unter allen Umständen. Deshalb, Jesus liebt, achso, das war der Taxifahrer übrigens, ach, habe ich wieder ganz vergessen. Na gut, das sind die Fußballer, ich habe noch meine Bilder vergessen, wenn es hier nicht steht. Jesus liebt, was bedeutet das? Jesus ist wirklicher als Menschen denken. Beim Bibellesen und im Gebet spricht er mit dir. Er wendet sich dir jeden Tag uneingeschränkt zu. Da kann man nur sagen, wer es glaubt, wird Zeuge.